Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Lars-Hendrik Beger und
Herr Schrauberos.
Es gibt einen neuen Podcast aus dem Hause Andan. Das ist das Studio von Keschrau Beros. Das ist der Mann hinter dem deutschen Story-Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Wieder geht es um einen Fall, der die Öffentlichkeit bewegt hat und in dem es einiges gerade zu rücken gibt. Judging Amanda Knox heißt dieser neue Podcast. Eine gemeinsame Arbeit von Andan und dem Spiegel. Und darüber spreche ich mit dem Podcast-Host und Autor Keschrau Beros. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
In Ihren Worten für alle, die sich an diesen Fall nicht erinnern, was ist das für eine Geschichte?
Das ist die Geschichte einer amerikanischen Studentin, die 2007 nach Italien fährt, um dort eben zu studieren und dort innerhalb kürzester Zeit eines Mordes beschuldigt wird, nämlich den an ihre Mitbewohnerin Meredith Kircher aus England. Und sie wird sehr schnell oder kommt sehr schnell in das Visier der Strafverfolgung und wird eben dieses Mordes beschuldigt.
Und dann entspannt sich ja eine Geschichte, Sie nennen das in Ihrem Pressetext, einer unrechtmäßigen Verurteilung und einer maßlosen Dämonisierung, also seitens der Boulevardmedien, innerhalb der Gesellschaft. Wie ist es damals dazu gekommen?
Ja, es sind natürlich sehr viele Einzelteile. Zum einen ist das offenbar Behördenversagen gewesen. Wir erzählen das auch in unserem Podcast sehr detailliert, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sie überhaupt schuldig gesprochen werden konnte, Amanda Knox.
Sie ist ja zweimal schuldig gesprochen worden in diesem Fall und beide Male zu Unrecht.
Richtig, sie ist zweimal schuldig gesprochen worden, beide Male zu Unrecht und auch final auch geklärt, dass sie unschuldig ist. Also es gab einen finalen Spruch vom obersten Gericht in Italien, die gesagt hat, sie ist unschuldig, sie ist also frei. Und auf der einen Seite Dämonisierung geht es natürlich auch darum, wie ist über diesen Fall berichtet worden in den Medien, wie ist das nach Deutschland gekommen. Und es ist, glaube ich, eine Geschichte, in dessen Zentrum eine starke Figur ist, nämlich Amanda Knox, eine junge Frau, eine junge Amerikanerin, eine hübsche Frau, wie sie ja oft auch genannt worden ist, ein Engel, in Anführungszeichen, mit Eisaugen. Das heißt, eine Frau, in der irgendwie ganz viel sich plötzlich zusammenbraut. Das ist eine unschuldig aussehende Frau, die aber gleichzeitig irgendwie was Böses irgendwie in sich hat. Und ich glaube, Leute haben sich in dieses Bild verliebt und dort quasi live, während der Prozess gerade noch lief, im Grunde Indizien dafür gesammelt, ob sie es denn sein könnte oder nicht. Dann hat man so ein bisschen auseinandergenommen, ob sie lächelt oder nicht und warum sie lächelt, ob das zum falschen Zeitpunkt oder zum richtigen passiert, ob sie vielleicht ein bisschen zu schmusig ist mit ihrem italienischen Freund, ob sie die richtigen Sachen trägt vor Gericht und so weiter und so fort. So ist dann diese Dämonisierung auch noch zusätzlich dazugekommen. Man hat sich sehr viel an ihr abgearbeitet.
Und das Interessante ist, Sie arbeiten sich ja jetzt auch daran ab und es ist ja so ein bisschen Ihr Markenzeichen, würde ich jetzt mal unterstellen, dass Sie Geschichten nehmen, die irgendwie im kollektiven Gedächtnis verschüttet sind, die neu erzählen und sagen, naja, hier gibt es so ein paar Dinge, da müssen wir nochmal drüber sprechen, das müssen wir nochmal in ein anderes Licht drücken. Warum dieser Fall Amanda Knox? Wie sind Sie darauf gekommen?
Unsere Geschichten sind, da ist es immer so, Kontext ist King, sagen wir. Also es geht immer darum, Geschichten, an die wir uns irgendwie so schlaglichtmäßig irgendwie erinnern, in einen größeren Kontext zu setzen. Das Problem bei diesem Fall ist, dass egal wen man fragt, kommen oft Fragen wie, und ist sie es gewesen? Und Amanda Knox, das ist doch die Frau, die ihre Mitbewohnerin getötet hat. Das heißt, es herrscht großes Unwissen darüber, was wirklich passiert ist und wenig Wissen auch darüber, dass sie schlussendlich freigesprochen worden ist. Das fanden wir erstmal interessant, um zu sagen, okay, lass uns das mal von vorne erzählen, damit wir verstehen, was genau vorgefallen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu verstehen, wie das überhaupt gesellschaftlich passieren konnte, dass so eine Frau weitestgehend als eine schuldige Mörderin weiterhin wahrgenommen wird, obwohl sie freigesprochen worden ist.
Das sagen Sie ja auch in der ersten Folge. Man hört ja auch Amanda Knox in dem Podcast, wo es darum geht, dass Amanda Knox selber sagt, naja, irgendwie auf eine ganz komische Art ist das meine Lebensgeschichte geworden. Hat man sich wahrscheinlich auch nicht so ausgesucht. Und jetzt ist aber für mich noch nicht ganz klar, wie kam der Impuls zu sagen, naja, das wollen wir jetzt gerade rücken. Genau diese Geschichte. Gibt ja wahrscheinlich eine ganze Menge Geschichten, die man erzählen könnte.
Ja, wir hatten zusätzlich noch den Wunsch, wir waren mal auf der Suche nach unserem nächsten Projekt und haben gesagt, naja, wir wollen gerne auch so etwas wie True Crime machen, aber eben auf unsere Art, auf anderen Art und haben dann irgendwie überlegt, was könnte es sein? Und für uns ist immer so ein bisschen der Hebel, dass wir versuchen in den Podcasts nicht nur auf unsere Protagonistinnen zu schauen, sondern eben auch auf uns. Und ich finde, diese Geschichte ist wirklich beispielhaft dafür, wie eben gesellschaftlich solche Geschichten verhandelt werden. Und zusätzlich ist diese Geschichte auch noch nicht mal vorbei. Viele haben es vielleicht mitbekommen, kürzlich ist Amanda Knox wieder schuldig gesprochen worden tatsächlich. Diesmal wegen Verleumdung. Also sie ist freigesprochen worden vollständig für den Mord, den sie nicht begangen hat, aber schuldig gesprochen worden wegen Verleumdung, weil sie dank Polizeidruck damals ihren ehemaligen Chef beschuldigt hat, Patrick Lumumba, da vielleicht was mit zu tun gehabt zu haben. Sie hat das sofort zurückgezogen, hat gesagt, das ist unter Polizeidruck entstanden, aber das hat sie weiter verfolgt und jetzt ist sie von einem italienischen Gericht in Florenz wieder schuldig gesprochen worden. Das heißt, der Kampf geht für sie weiter und somit ist das Thema aktueller denn je für sie und für uns.
Sehen Sie heute 2024 da Parallelen? Gibt es ähnliche Fälle, die vielleicht ganz ähnlich auch funktionieren?
Naja, ich glaube ständig eigentlich, weil eigentlich sagt der Fall ja, dass wir sehr, sehr schnell sind mit unseren Vorurteilen. Und Vorurteile sind natürlich im Wortsinn, nämlich wenn es um dieses Urteil geht, das sollte eigentlich etwas sein, was nur Gerichte sprechen sollten. Wir sprechen aber trotzdem sehr, sehr viele Urteile und dies tun wir auch weiterhin, weil wir tatsächlich eben diese Geschichten so mögen. Wir wollen halt eben live wissen, was gerade passiert. Wir wollen irgendwie auch mitraten, wer wie was sein könnte und verlaufen uns damit, glaube ich, oft halt eben in so einem Strudel, wo wir uns selber nicht ein bisschen kontrollieren können, unsere Impulse, diese Geschichten so aufzusaugen. Und ich glaube, das ist ständig da. Das ist immer aktuell, wenn was passiert, wo wir uns irgendwie dran aufhängen und drüber aufregen können.
Das ist interessant, weil Sie nutzen das Wort wir. Das machen Sie in dem Podcast, das machen Sie auch in anderen Podcasts, dass Sie sagen, wir, jetzt in diesem Fall, wir trennen nicht zwischen Verdächtigen und Verurteilten. Das gelingt uns nicht immer so gut. Und damit meinen Sie nicht nur die Justiz, Sie meinen auch die Medien und Sie meinen auch das Publikum. Das ist schon so ein bisschen ein erhobener Zeigefinger.
Nee, ich weiß es nicht. Wenn, dann erheben wir den Zeigefinger auch gegen uns gegen uns selbst. Aber klar, was wir natürlich machen wollen, ist, dass wir mit diesen Geschichten, wir sind ja Journalisten, wir sind irgendwie der Wahrheit verpflichtet, wenn man das so pathetisch ausdrücken möchte. Wir wollen irgendwie auch Wahrheitsfindung irgendwie betreiben. Wir wollen aber auch Erkenntnisgewinne irgendwie auch schaffen. Mich interessieren Geschichten nicht nur der Geschichte wegen, einfach nur damit wir sie irgendwie erzählt haben. Natürlich müssen wir, das wünsche ich mir, also uns auch als Journalistinnen, als ReporterInnen, als RedakteurInnen, die diese Projekte machen, als auch unseren ZuschauerInnen, dass wir, nachdem wir uns mit diesem Thema 8 Episoden lang beschäftigt haben, auch irgendwie anders da rauskommen. Und ich bin, man kann sagen, klüger oder wie auch immer, aber vielleicht verändert, weil wir anders auf etwas blicken.
Aber damit liefern Sie ja das beste Beispiel dafür, dass längst nicht alle Medien und längst nicht jedes Publikum so mit so einem Thema umgeht.
Absolut, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen Kritik auch daran, dass wir öfter solche Geschichten brauchen. Was wir in Deutschland sehr wenig beispielsweise haben, ist gute Medienkritik. Also Medien, die sich selbst kritisieren, gibt es wahnsinnig selten. Es gibt Übermedien, also diese Website von Stefan Niggemeier, die machen einen sehr, sehr guten Job und schauen auf die Medienarbeit und was da passiert und blicken da kritisch drauf. Aber Medien selbst machen das sehr selten. Nur, wenn sie irgendwie erwischt werden, wenn gerade irgendwie was schief läuft, irgendwie was wirklich ganz, ganz radikal schiefgelaufen ist. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon, auch vor allem in dieser Zeit, wo so viel Unvertrauen auch herrscht gegenüber Journalistinnen, ist das, glaube ich, wichtiger denn je. Und deswegen ist auch immer wichtig, von uns und von wir zu sprechen und nicht von denen da.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, es gibt ja so eine Begeisterung für dieses True Crime Format. Und Sie wollten einen True Crime Podcast machen, in dem Sie aber auch die Neugier und das Verurteilen und das jemanden so in den Fokus zu stellen wie hier Amanda Knox, indem Sie das auch kritisieren. Ist das irgendwie ein Konflikt? Ist das ein Widerspruch? Und wie lösen Sie den auf?
Ja, ich glaube, mit Ambiguitäten müssen wir alle leben, leider in dieser Welt, auf dieser Welt, die Ambiguitätstoleranz ist, lauert hinter jeder Ecke. Klar, natürlich ist das auf der einen Seite ein Widerspruch, ne? Also wir. Es geht auch gar nicht darum, True Crime beispielsweise zu kritisieren. Sie haben gerade kritisieren gesagt. Es geht darum, sich das mal anzuschauen einfach und zu gucken, was bedeutet diese Faszination. Weil wir sind selber davon ja auch fasziniert. Wir bewerben diesen Podcast ja auch als True Crime Doku. Nicht, weil wir irgendwie 100% davon überzeugt sind, dass das eine True Crime Doku ist, sondern ne, jetzt bin ich selbstkritisch, sondern weil wir natürlich wissen, dass sich True Crime verkauft. Dass Leute vielleicht eher zuhören, wenn sie hören, das ist eine True Crime Geschichte, als wenn ich ihnen sage, das ist eine Gesellschaftsdoku. Hört sie euch mal an.
Also Gesellschaftsdoku durch die Hintertür.
Genau, durch die Hintertür. So. Und ich glaube, dieser Hebel zu verstehen ist wichtig. Und es geht gar nicht um Kritik, es geht eher so einen liebevollen Blick auch darauf, sage ich mal. Also wir versuchen da, wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht über den Drachenlord, über diesen YouTuber, da ging es um Reality-TV. Und auch da ging es uns nicht darum, Reality-TV zu verteufeln, sondern wir haben gesagt, hey, ich gucke mir das auch manchmal an, ich bleibe auch manchmal da hängen und binge Reality-TV durch. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu verstehen, was passiert, damit wir im Grunde genommen mit den Ergebnissen davon auch besser leben und umgehen können.
Ich finde das ganz interessant, dass Sie die Cui Bono-Staffel zum Drachenlord erwähnen, weil ich bei den zwei Folgen, die ich jetzt zur Vorbereitung hören durfte, ganz oft an den Drachenlord, an Ihre Drachenlord-Geschichte von Cui Bono in der zweiten Staffel denken musste. Da gibt es aus meiner Sicht ganz viele Parallelen zwischen diesen beiden Podcasts. Das bringt mich zu einer Sache, die mich beschäftigt hat beim Hören, nämlich Ihr großer Erfolg Cui Bono 2021, die erste Staffel über Ken Jebsen. Das hat ja für so eine Welle gesorgt im deutschen Podcast-Markt, wo viele gesagt haben, wir wollen auch so klingen, diese Mischung aus einem entspannten Sprecher, der das erzählt, der in die Tiefe geht, der ganz am Anfang anfängt, mit Musik, mit Tönen vor Ort, mit Gesprächen. Und jetzt gibt es 3 Jahre später ja ganz viele Podcasts, die genauso klingen wie das, was Sie machen. Haben Sie manchmal das Bedürfnis, dass sich da vielleicht nochmal neu zu erfinden?
Ja, na klar. Also das haben wir ständig. Also die Frage, wie können wir beispielsweise im Sounddesign uns weiter hervorheben. Ich glaube, das machen wir mit diesem Judging Amanda Knox auch. Da versuchen wir ein paar neue Sachen, die wir vorher irgendwie nicht versucht haben. Und auf der anderen Seite, die sagen, die genauso klingen. Ich würde sagen, das stimmt gar nicht so sehr. Ich glaube, wir sind haben immer noch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in der Art und Weise, wie wir Sounddesign denken, wie wir Musik im Podcast denken. Also ich glaube, es gibt viele Doku-Podcasts, das stimmt, aber es gibt nicht so viele, die das Level an Aufwand betreiben, das wir betreiben, damit diese Podcasts auch so klingen, wie sie halt klingen. Diese Collagen, die sie da hören, diese Originalmusik, die wir extra für diese Podcasts komponieren lassen. Wir stecken sehr, sehr viel Energie da dran und ich glaube, das ist immer noch ein Alleinstellungsmerkmal von anderen.
Ob das so ist, davon kann sich das Publikum selbst überzeugen. Ab heute, Judging Amanda Knox, gibt es die erste Folge überall da, wo es Podcasts gibt und die ersten beiden Folgen gibt es bei Spiegel Plus, ein Podcast von Keschrau Behrhaus und Alexandra Berlin, muss man auch dazu sagen, Redakteurin des Spiegel, die auch einen ganz tollen Job in diesem Podcast macht. Herr Behrhaus, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Corso. Kunst und Pop.